Mein Name ist Johann van Damme, bin ein Holländer, das brauche ich nicht einmal zu verraten, das könnt ihr nach dem dritten Satz schon hören. Und ihr müsst mir schon so einiges begeben, was ich mit eurer Sprache mache. Eigentlich war es so, dass ich gedacht habe, in Südamerika mein Leben zu verbringen. So habe ich fleißig Spanisch gelernt und habe dann eine Österreicherin geheiratet und bin dann in Österreich gelandet. Ja, also meine Frau ist schuld. Ich habe 7 Jahre Elektrotechnik gelernt und mir kam eigentlich mehr und mehr die Frage, und ich war wirklich ziemlich fanatisch, das muss ich sagen, fleißigst habe ich studiert und gelernt. Dann habe ich gedacht, wenn ich dann am Ende meines Lebens dastehe mit meinem Computer, und Computertechnik, das war gerade eine In-Sache, dass jedermann war voll von der Sache, das war gerade im Kommen. Ich dachte, wenn ich dann mit meinem Beitrag für diese Welt, mein Computer, vor Gott stehe, ja, habe ich dann wirklich was? Ist das, was die Welt so dringend braucht? Und mir ist mehr und mehr klar geworden, dass eigentlich, wenn alles, was ich zu bringen habe, ist ein Computer, dass das nicht der Sinn des Lebens sein kann. Der liegt woanders. Und dann habe ich also mal in einer Ortschaft, nicht sehr weit von der Schule, wo ich dann gelernt habe, junge Leute getroffen und die haben aus ihrem Leben erzählt, was Jesus Christus ihnen bedeutet im Alltag. Na, ich war froh, dass ich nicht da vorne stehen musste, um das zu erzählen. Weil ganz ehrlich gesagt, religiös war ich schon. Naja, was heißt religiös? Bin zur Kirche gegangen. Aber bedeutet hat er mir reichlich wenig, Jesus. So im Alltag, meine ich jetzt. Ja, ich konnte reichlich wenig mit ihm anfangen. Im Alltag, als Person. Und dann habe ich gedacht, hoppla, schau dir denn das an. Das ist interessant. Und dann haben die Leute so ein bisschen aus ihrem Leben erzählt. Und während sie erzählt haben, habe ich tief im Herzen gewusst, es ist richtig so. So muss es sein. Und da habe ich mein Herz, während sie erzählt haben, auch geöffnet. Und mit mir hat dann niemand gebetet. Bin nur nach Hause gefahren auf meinem Motorroller. Am Ende des Abends mit so einem Jubel im Herzen. Weil mir klar wurde, ab jetzt wird es Abenteuer. Ab jetzt darf ich mit Gott leben. Und dieses innere Wissen, mit Gott leben zu dürfen, hat mich zu so einem begeisterten Christ gemacht und hat so einen Unterschied in meinen Alltag gemacht. Von den kleinsten Dingen bis zu größten Dingen. Alltagssachen wie Pommes frites kaufen. Damals habe ich nicht meinen täglichen Besuch weitergeführt wie Pommes frites kaufen. Ich habe gesammelt, wie ich nur konnte, um Leute zu helfen mit mein Geld. Das bisschen, was ich habe, ja, habe plötzlich andere Werte bekommen. Und glaubt mir, also, wenn ihr eine gute Pommes frites Bude in Holland seht, könnte es sehr gut sein, dass ihr mich dort zurückfindet. Ich möchte euch jetzt nicht sagen, also von bitte kauft kein Pommes frites mehr. Ja, aber so die verschiedensten Sachen, ja, hatten plötzlich Bedeutung bekommen, auch diese dumme Kleinigkeiten. Und dann in meine Beziehungen zu meinen Eltern und in der Schule, ja, die Richtung hat geändert. Es wurde zu einer Richtung mit Gott. Und ich kann nur sagen, das ist jetzt so, ja, 50 Jahre her. Nächstes Jahr bin ich 70 und so. Aber diese 50 Jahre, die haben es in sich gehabt. Ja? 50 Jahre, die sich gelohnt haben. Und ich weiß, also eines Tages mache ich die Augen zu und dann lebe ich nicht mehr. Das dauert nicht mal mehr so ewig. Ja? Aber dann kann ich euch sagen, ich habe gelebt. Ich habe wirklich gelebt. Ihr auch. Ein Leben mit Gott, was es in sich gehabt hat. Ich habe es nicht verpasst. Ich habe echt gelebt. Und das ist das Schöne, wenn man so von ganzem Herzen mit Gott unterwegs ist. Heute möchte ich ein bisschen was lesen über Jesus, seine Heimatstadt, wo er geboren wurde. Und wenn man sich das so anhört, dann denkt man, Mensch, das wäre was. Dort gelebt zu haben, wo Jesus geboren ist, das wäre doch klasse. Dann hätte man ihn beobachten können, kennenlernen können, von Jungs an, man hätte mit ihm spielen können, Abenteuer mit ihm machen, Pferde stehlen wäre wahrscheinlich nicht drin. Aber allerlei lustige Sachen mit ihm unternehmen, dann hätte man ihn wirklich kennengelernt. Jesus in Nazareth. Markus Kapitel 6, die ersten 6 Versen. Und er ging von dort hinweg, da eine andere Ortschaft, wo er wirklich vieles tun konnte, und kam in seine Vaterstadt, und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge, und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtige Taten durch seine Hände. Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerte sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends weniger als in sein Vaterland und bei seinen Verwandten und seinem Hause. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenige Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Dann möchte ich aus Johannes Kapitel 1 lesen, was Johannes sagt, Kapitel 1, Vers 26. Johannes antwortete in Sprache, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. In einer anderen Übersetzung steht, mitten euch, unter euch ist einer, den ihr nicht kennt. Mitten unter euch ist einer, den er nicht kennt, sagt Johannes. Und die Leute damals in Nazareth haben ihm gedacht, haben wenigstens gedacht, ihn so gut zu kennen. Ist das nicht der Zimmermanns Sohn, der Mutter Maria, seine Brüder kennen wir? Ja, und sie haben alles gewusst. Wenn man Fragen hatte über ihn, dann hätte man gut erzählen können, ja, alles, was man wissen wollte. Und dennoch haben sie nicht gewusst, wer Jesus war. Sie haben so viel gewusst und doch so wenig. Und eigentlich ist es mir damals auch so gegangen, indem ich die Jugendlichen getroffen habe. Ihr hättet mir fragen können, wo ich geboren war, wie er gestorben ist. Ihr hättet gefragt, nennen wir wenigstens 5 Wunder und ich hätte sie für euch zusammengekratzt. Sag es nur. Ich hätte so vieles erzählen können. Und doch bedeutet er mich nichts. Mitten unter euch ist einer, sagt Johannes. Den kennt ihr nicht einmal. Meine Lieben, ihr steht mitten im Alltag. Steht ihr dort alleine? Oder steht er dort mit einem mächtigen Gott? Wie schaut's aus? Seid ihr mit diesem großen Gott unterwegs, der euch liebt und Kraft gibt? In Matthäus, in Psalm 27, sagt David, der Herr ist mein Licht und Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen, wenn Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen? Meine Widersacher und Feinde sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. der Herr ist mein. Und dann fängt David an zu erzählen, was der Herr für ihn bedeutet. Und wenn wir jetzt hier in diesem Raum mal es ausprobieren sollen, wir dürfen allen echt sagen, der Herr ist mein, und dann dürft ihr erzählen, was euch begeistert an Jesus. Was würde kommen? Und ich möchte jetzt nicht diese theologischen Sachen alle wissen. Das, wo ihr echt begeistert von seid, der Herr ist mein, und das, was dann kommt. David hatte gesprudelt, weil er entdeckt hat, wer Gott ist. Du, kennst du diesen Jesus? Kennst du ihn? Ich bin gerade in Holland gewesen. Ich hatte 4 Brüder und 4 Schwestern. Wir sind 9 Kinder. Ich bin der Jüngste im Nest. Mein ältester Bruder war 89 und ist vor 14 Tagen gestorben. Er hat eine Frau erwischt. Seine erste Frau ist wegen Krebs gestorben. Seine zweite auch wegen Krebs gestorben. Seine dritte Frau hatte nicht viel mit der Kirche am Hut. Mein Bruder war schon religiös. Er hat so einiges, was er nie echt in Ordnung gemacht hat. Und vor sein Sterben hat er mit allen reden können und hat eine Sache nach der nächsten in Ordnung machen können. Und dann ist er gestorben auf so eine Weise, wie er kaum fassen könnte. Er stand vor einem offenen Himmel und hat seine Kinder und seine Frau erzählt, all seine Eindrücke. Seine Frau war überwältigt von diesem Erlebnis. Von einem Ehemann, der so einen offenen Himmel gesehen hat. Eine schöne Geschichte und eine furchtbare Geschichte. Wisst ihr, dass manche Leute Dinge nicht in Ordnung bringen, bis sie eingegraben werden und hoffen auf der letzten Minute, das noch tun zu können? Und wo diese Tradition her ist, dass man auf der letzten Sekunde sein Leben mit Gott in Ordnung machen soll, das ist der Wahnsinn. Meine Lieben, bitte, 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 geh jetzt nach Onkel so und so und entschuldige dich. Geh jetzt nach so und so und mach Dinge in Ordnung. Geh jetzt nach deinen Kindern und entschuldige dich für den Mist, den du gemacht hast. Rede jetzt mit deiner Frau, statt also gerade 2 Minuten vor, dass du die Augen für gut zumachst, das zu machen. Das ist wirklich eine schlechte Sache, dieses auf der letzten Sekunde noch sein Leben mit Gott in Ordnung machen. Es gibt nur noch eine Sache, die dümmer ist. Aber nur noch eine Sache, es gar nicht zu machen. Ja? Es ist wunderschön und furchtbar. Diesen offenen Himmel hätte mein Bruder während sein Leben haben können. Er hätte während sein Leben eine Quelle sein können von Leben. Und er hätte Jesus ausstrahlen können. Hätte wirklich sein Leben vorher in Ordnung gemacht mit Gott. So eine Dummheit, so eine traurige Geschichte und so eine schöne Geschichte zu gleicher Zeit. Jesus ist mein, und ich muss wirklich sagen, obwohl mein Bruder wirklich echt Christ war, hatte wegen dieser dummen Sachen, denen er sich so erlaubt hat, ein Leben hinter sich gehabt, wo Jesus ihm nur ganz, ganz, ganz wenig bis nichts bedeutet hat. Ja? Jesus ist mein, und David sprudelt, was Jesus ihm bedeutet. Und in diesem Text wissen die Leute eigentlich so viel und so wenig. Wer ist diesen Jesus? Es gibt in Matthäus, am Anfang von Matthäus, wo Jesus seinen Namen bekannt gegeben wird, und von Maria wird gesagt, sie wird einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Zwei Sätze weiter, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie wird ihm den Namen Emmanuel heißen. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Den Namen Jesu heißt Retter. Sein Name soll Jesus sein, Retter. Sein Name soll Emmanuel sein, Gott mit uns. Ja, was für Name hat er jetzt? Jesus oder Emmanuel? Nun, für viele Christen, die wissen, was sie mit Retter anfangen können. Aber diesen zweiten Namen, Gott mit uns, was eigentlich das Allerschönste ist, können sie so wenig mit anfangen. Jesus Christus ist unser Retter. Gott liebt die Menschen. Wir lesen in Johannes Kapitel 3, also hat Gott die Welt geliebt. Nun liebt Gott nicht einige Leute hier so besonders gut, die in der Ehe wirklich brav sind und bei anderen Sachen auch so richtig mittragen in der Gemeinde und bei sich viel. Nein, nein, Gott liebt die Welt. Gott liebt jede Einzelne, der hier auf dem Sessel sitzt. Und Gott liebt auch den Mann, der heute Nacht unterwegs war, um einen Einbruch zu machen. Und er liebt auch die Leute auf der Arbeitsstelle, die so bissig sind, dass du denkst, na, Dankeschön. Ja, das sind doch die Allerletzten. Gott liebt alle Menschen. Er liebt die Welt. Und er liebt auch dich. Und er liebt dich so, dass er sogar sein Sohn für dich gegeben hat. Also hat Gott die Welt geliebt. Also, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, auf dass allen, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Er hat seinen Sohn gegeben, um uns zu retten. Nun, irgendwie steht in Kirchen, und manche Leute haben es um sie in ihren Hals herumhangen, ein Kreuzeln, und das ist eigentlich eine komische Sache, grausam ist das. Ja? Wenn es zu einem Museum kommt, ich habe sowas mal gesehen, ein Museum für alle Grauslichkeiten, was die Leute so mit Menschen unternommen haben, ich bin nicht hingegangen. Ich will mir das nicht einmal anschauen. So was Grausliches. Und wenn man dann mal hört, was Kreuzigung bedeutet, dann ist es etwas, wo man sagt, na, sollen wir das unbedingt in die Kirche setzen? Sollen wir damit um den Hals herumgehen mit so etwas? Sollen wir das bei sich im Wohnzimmer setzen, was manche Leute tun? Ja, ist das nicht etwas, was wir abschaffen sollen, so etwas Grausliches? Ja, in Wien gab es von diesen Plakaten, wo zwei Leute da mit einer Säge, vielleicht habt ihr diese Werbung auch gesehen, mit dieser Säge, wo sie so eine ganz blutverschmierte Säge, ja, und zwei von solchen Typen. Grauslich, grauslich, es ist nicht schön. Und Jesus Christus ist für deine und für meine Sünde an ein Kreuz gestorben, und darum gehört es in eine Kirche. Jesus Christus hat das, was uns von Gott trennt, die Sünde weggenommen, auf dass wir ganz, ganz nahe mit Gott sein können. Und darum ist es so wichtig. Hast du je in deinem Leben Gott ein herzliches Dankeschön gesagt, dass Jesus für all deine Sünde gestorben ist an dem Kreuz? Wenn du Gott echt ehrlich dafür bedankt hast, dass er das für dich getan hat, dass er dieses Opfer gebracht hat, dann glaubst du. Wenn du nie eine Reaktion von dir gegeben hast, dann ist es 99,9% sicher, dass du nicht wirklich glaubst, dass Jesus Christus das für dich getan hat. Hast du ihm mal wirklich echt ehrlich bedankt? Dankeschön, Herr Jesus, dass das, was dich und uns trennt, die Sünde, dass das weggenommen ist. Denn Gott liebt den Mensch, er hasst die Sünde. Und er hat dieses Problem, was Gott und Menschen trennt, weggenommen, sodass wir ganz nah miteinander leben dürfen. Sodass du mit dem allmächtigen Gott leben darfst. Mit dem allmächtigen Gott zu Hause sein darfst. Wo Dinge manchmal nicht so einfach sind, oder auf der Arbeit, oder bei der Familie. Hat Gott Einzug genommen in deinem Leben? Auf dem Weg in Gottes Nähe hat Jesus Christus alles, was im Weg stand, alles, was im Weg stand, alle Sünde weggenommen. Er ist für all deine Sünde gestorben. Gott liebt dich wirklich. Und doch gibt es Leute, die Jesus nicht wirklich als ihren Retter kennen. Sie gehen rum. Und wenn sie an Gott denken, denken Sie ständig an etwas, was Sie sich geleistet haben. Und es ist da. Wenn es so ist, dass du dich entschuldigen solltest, warte da nicht, bis du stirbst. Warte auch nicht bis nachher. Mach das jetzt. Bitte Gott um Vergebung. Und dann macht er dich rein. Auch wenn eure Sünde gleich blutrot ist, steht in Jesaja, soll sie doch schneeweiß werden. Schneeweiß. Und dann bist du nicht irgendwie grau, nicht richtig schwarz, nicht so richtig weiß, ich bin grau, nein. Schneeweiß, weil dir vergeben ist. Und dann kannst du ganz neu wieder mit Gott anfangen zu leben. Heißt das, dass ich dann nie mehr auf der Nase lande? Ich kann es euch versprechen, dass ihr auf der Nase landen werdet wieder. Ja? Aber das Merkmal von einem Christ ist auch nicht, dass er perfekt ist. Das Merkmal von einem Christ ist, dass er, nachdem er auf der Nase gelandet ist, wieder aufsteht. Und du stehst du. Stehst du jetzt in Gottes engster Nähe, weil er alles vergeben hat? Er heißt Retter. Stimmt, er vergibt. Aber der heißt auch Emmanuel, Gott mit uns. Bist du hier jetzt mit allmächtiger Gott zum Leben? Kennst du diesen Jesus? als einer, der dich echt liebt, der echt sein Leben für dich einsetzt, der da ist, bei dem man sich geborgen fühlt, einer, der dich führt und treu ist. Jesus kennenlernen ist ein Reichtum. Ich muss ehrlich sagen, früher, wenn man mir gefragt hätte, hey du, würdest du gerne in den Himmel sein? Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, nun möchtest du eine ehrliche Antwort? Wenn die Person ein Ja gesagt hat, hätte ich gesagt, eigentlich nicht, nein. Ich habe das Gefühl, der Himmel ist fad. Das kann ich mir nicht vorstellen als etwas, was wirklich sehr besonders schön ist. Und ich denke, dass ich weiß, warum das kommt. Es kommt, weil, ja, stell dir vor, ein Bub von 8 Jahren, ja, hört, er darf mit einem Madel zusammen sein. Er darf. Das ist unser allerletzte, was er möchte. Er möchte einen anderen Bub haben, um ihn zu spielen. Irgendwie kann er mit dem Tanzen in dieser Richtung nichts anfangen. Ja? Das ist für ihn alles uninteressant. Etwas ist nicht gewachsen. Es ist nicht zur Entfaltung gekommen. Wenn derselbe Bub später so ein Angebot kriegt, ja, dann kann er sich vorstellen, dass so etwas wirklich schön sein kann. Wenn diese innere Beziehung mit Jesus nicht ganz so frisch ist und es ist eher trocken, dann könnte es sein, dass du dich nicht vorstellen kannst, dass der Himmel was Schönes ist. Es gibt Zeiten im Gebet, wo Gott einem so, so, so nahe ist, dass man zutiefst überwältigt ist von dieser Nähe. Kennt ihr diese andere Dimension in euer Leben? Andersrum würde ich sagen, mach eine große Rebellion in der Gemeinde. Dass der Gebetsstunde, wenn ihr das nicht kennt, ja, dass der Gebetsstunde, ja, man kann schön Kopf gestellt wird, dass es Zeiten der Begegnung mit Gott werden. Wir haben jeden Freitagabend eine Gebetsstunde und das war eigentlich alles organisiert mit einem Mann, der vor kurzem zu Glauben gekommen ist. Und wir haben gedacht, wir brauchen ein schönes Nest, haben eine Gebetsstunde. Und es sind Stunden, Wahnsinn. Und vor 2 Tagen saß noch ein junger Mann neben mir und hat es nicht fassen können. Und er hat kaum Wörter gefunden, um zu umschreiben, wie wertvoll ihm diese Zeiten der Begegnung mit Gott sind. Kennt ihr das auch? Solche Zeiten der Begegnung mit Gott. Kennt ihr das? Kämpft drum. Sorgt, dass diese Gebetsstunde nicht wie lebenslose Zeiten einem durch die Finger rutschen. Zeit mit Gott nehmen und ihn kennenlernen als ein Gott, mit dem man leben kann, ist unwahrscheinlich schön. Du hast überhaupt wenig mit Christentum am Hut. Du betest so dann etwa ein Vater unser. Und das ist das Ende der Freude. Dann würde ich sagen, bete wenigstens einmal ein ehrliches Vater unser. Einmal. Und indem du sagst dann Vater unser, weißt du, was du sagst? Du meldest dich an bei seiner Familie, in seiner Nähe, bei ihm zu Hause. Vater, hier bin ich. Vater unser, du sagst, Wenn ich das wirklich machen würde, dafür bin ich also, dann kennst du mich nicht. Ja, so gut bin ich auch wieder nicht. Stimmt. Und darum beten wir auch in dem Gebet und vergib uns unsere Schuld. Vater unser, vergib mir auch meine Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Und dann darf man zu Hause beim Vater sein. In seiner Nähe. Dann sagst du, so ist Billiges. Dann muss man doch auch die Werke tun. Sagen wir auch nicht. Nicht mein Wille. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Bete es ehrlich. Vater unser, vergib mir meine Schuld. Um dein Wille geschehe. Er sagt, na dann wird es abenteuerlich. Ja? Ob man dann etwas verliert, dann gewinnt man. Dort fängt das Leben an. Wenn man sich so öffnet für Gott und das ehrlich macht, meine Lieben, dann lebt man. Dann verliert man es nicht, dann lebt man. Wenn man nach der Sinnfrage im Leben fragt, den findet man nur dann, wenn man Gott einen Platz gibt im Leben. Dann kann man die Sinnfrage beantworten. Und Gott hat gesagt, wir sind als Menschen gemacht worden für eine Liebesbeziehung mit ihm und eine Liebesbeziehung mit den Leuten um uns herum. Das ist die Sinnfrage. Diese Liebesbeziehung zu Gott anfangen. Und ich weiß, es gibt vielleicht Leute, die sagen, es hört sich nicht besonders an. Aber wenn man sich dafür öffnet, dann geht eine Tür auf, die ein Wahnsinn ist. Und vielleicht sagst du, das habe ich schon mal hinter mir. Ich habe mein Herz geöffnet für eine Dame, für einen Mann. Und ich habe gedacht, das Leben zu finden. Und alles, was ich gekriegt habe, ist eine kalte Dusche. Meine Lieben, bei einer Liebesbeziehung steht nicht ich im Zentrum, was ich so alles kriege. Bei einer Liebesbeziehung steht der andere im Zentrum. Und fange ich mich um den anderen zu kümmern. Und seit mein Anliegen ist, dass es meiner Frau gut geht, geht es mir nebenbei auch sehr gut. Ist euer Anliegen, dass es der andere gut geht, das ist eine echte Liebesbeziehung, wo man sich um den anderen kümmert. Ein Loslassen von sich selbst. Du denkst, na, aber dann mache ich mich verwundbar. Ich kann das links und rechts um den Ohren kriegen. Ich kann euch sagen, es stimmt, man wird verwundbar. Aber man wird sich selbst, man wird ehrlich. Und es ist gut, verwundbar zu sein. Es ist wirklich gut, verwundbar zu sein. Wage es, für den anderen da zu sein. Und wenn ich also stirb, und es dauert also nicht alle Ewigkeit mehr, die Leute haben, ich habe mal so ein Zentimeter gekriegt und dann musste ich abreißen, wie alt ich noch denke zu werden. Und ich habe gedacht, ich werde 87. Und dann musste ich abreißen, wie viel, dann wie alt ich schon bin. Und das Patzel, was dazwischen war, das war nur so groß, und das war noch mein Leben. Und wenn ich dann am Ende von dem Puzzle stehe, was in sich nur ganz kurz ist und vielleicht für manche noch nur 25 Jahre, wenn sie wirklich also ein echtes Alter kriegen, ja? Und wenn man dann am Ende von dem Ganzen steht, dann möchte ich mit Überzeugung sagen können, ich habe für meine Frau gelebt, dass sie mir aufblüht. Und wenn ich dann am Ende meines Lebens dastehe mit einer Frau, die mir aufgeblüht ist, dann habe ich etwas, was Wert hat. Dann habe ich für was Wertvollem gearbeitet. Wenn ich dann am Ende dastehe mit einem Job, ja, und weiß ich für was, und mit Moneten, und ein schönes Haus und weiß ich für was für Blödsinn alles, ja, dann bin ich mager dran. Meine Lieben, wenn ihr stirbt, habt ihr dann eine Frau oder einen Mann in eure Hände, der schön geworden ist, der aufgeblüht ist, der aufblühen konnte, weil sie genügend Freiraum gekriegt hat und wo du nicht ständig gekämpft hast, dass du der Große bist statt der andere, ja. Hast du gekämpft, dass sie die Große ist? Und das ist Größe. Es ist Größe zu kämpfen, dass es der andere gut geht. Dann steht der andere im Zentrum. Wisst ihr, dass es beim Christsein nicht einmal darum geht, um viel Freude zu bekommen? Dass es dir gut geht, ja, und darum bekehre ich mich, dann habe ich ein bisschen mehr Freude und es ist lustiger und die Leute sagen, es geht alles besser. Ja? Nein, es geht um Gottes Ehre. Und dazu sind wir erschaffen. Zu einer Liebesbeziehung mit Gott und einer mit Menschen. Und er steht dann in der Mitte. Und wir leben für ihn. Und wie es dir dann geht, meine Lieben, ihr seid ja nicht die Armen. Dann seid ihr die Reichen. Denn dort, wo wir so selber uns loslassen und für Gott und mit Gott und für Leute um uns herum anfangen zu leben, da geht eine Welt auf. Und du sagst, woher hole ich die Kraft? Und sein Name ist Immanuel. Was heißt Gott mit uns. Mitten unter euch ist einer, den ihr nicht kennt, sagt Johannes. Das war der erste Bibelabschnitt, den wir gelesen haben. Du stimmst. Oder kennst du ihn? Erlebst du ihn? Und bist du mit diesem Gott unterwegs, der dich Kraft gibt, loszulassen und für anderen da zu sein? Meine Lieben, nimm diese Worte ernst. Dieses Loslassen, dieses für den anderen Dasein. Nimm es ernst. Nimm es ernst. Und es stimmt, es ist eine andere Richtung, in der die ganze Welt denkt und dreht und funktioniert. Ja? Die wollen alles selber. Und es geht nicht. Es geht nicht. Und es geht nicht. Und wenn du dieselbe blöde Sackgasse hineingehen möchtest, ja, dann stoßt du deinen Kopf. Und wenn du dann verbeult heraussteigst, dann bist du aber auch selber schuld. Setz Gott in der Mitte. Und setz Leute um dich herum in der Mitte. Und diese enge Beziehung zu Gott bekommt man, indem er Retter und Immanuel ist. Vater, da möchte ich dich bitten, dass keiner dieses Abenteuer, dich und andere in die Mitte zu stellen, verpasst. Denn bei dir findet man Leben. Und auch wenn wir Leben lernen, wird's gut. Vater, schenke du Mut hier in diesem Raum heute für Umkehr. und für ganz neue Anfänge. Schenke du Gnade, dass ganz neue Leben entsteht in den Reihen hier, wie wir hier so sitzen. Danke, aber, dass du hier bist, dass du bei uns bist. Du bist gut, du bist wirklich.